Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Ravnica, Folge Nummer 125. Und das Ganze machen wir natürlich nicht alleine, sondern mit dem fabelhaften Marc. Hi, wie geht's dir?
Hey, mir geht's soweit ganz gut. Um mich herum geht gefühlt gar die Welt unter. Also Zug, Trompete und über mir wird gestaubsaugt. Ja. Aber ich hab Bock. Wir haben sehr, sehr coole Themen heute und ich freue mich an Heiligabend zu euch zu kommen.
Ja.
Mit
Robin. Ja, genau. Das ist vor allen Dingen auch für uns so eine besondere Geschichte, weil das ist die letzte Aufnahme, die wir dieses Jahr quasi noch machen. Also wenn ihr das hört, wir haben es am 22. Dezember, nehmen wir es auf. Nächste Woche gibt es noch eine ganz normale, reguläre Folge. Die ist aber schon voraufgezeichnet, die ist zu dem Zeitpunkt schon fertig. Also ihr seid da komplett schon unter einem Hut. Für uns ein bisschen Stress, aber machen wir doch alles sehr gerne, damit wir da keinen Freitag ausfallen lassen müssen. Und hoffentlich hört ihr auch rein und könnt euch daran erfreuen. Aber bevor wir loslegen, der kurze Hinweis. Wenn ihr das Ganze hier auf YouTube schaut, dann gebt dem Ganzen doch ein Like und abonniert den Kanal. Schaut auch gerne bei Marc MTG Blackset vorbei und macht dasselbe dann dort. Wenn ihr das auf Spotify hört, ich habe gehört, Spotify hat jetzt auch ein Rating-System von 5 Sternen. Das heißt, da könnt ihr uns auch sehr gerne jetzt bewerten. Dasselbe natürlich bei Apple Podcasts oder bei jedem Podcatcher oder Podhoster, der uns anbietet oder den ihr benutzt. Wenn ihr mit uns in Interaktion treten wollt, dann kommt doch gerne auf Twitter und findet da unsere Accounts, dasselbe auf Instagram oder natürlich den Discord. Dort haben wir auch die fabelhafte Rubrik Ask Us Anything, eine Thread dort vorbereitet, wo ihr eure Fragen an uns stellen könnt und wir beantworten sie dann im Podcast. Wenn ihr dann zu guter Letzt uns noch finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr das auch sehr gerne tun auf patreon.com/gamery. Dort bekommt ihr die Folgen in voller Videolänge, was es ja sonst so eben nicht so gibt. Und eben vor allen anderen, sobald sie fertig ist, natürlich jetzt nicht bei der vorproduzierten Folge, die kommt dann irgendwann im Laufe der Woche nach dieser. Aber außerdem könnt ihr uns halt da eben finanziell unterstützen, an den Kosten beteiligen, die wir da auf uns nehmen, um den Podcast zu sagen. Und damit würde ich sagen, springen wir schon mal ins erste Thema rein. Und zwar auch ein internes Thema fast schon. Denn wir hatten ja ein fabelhaftes Radio Ravnica Weihnachtsgewinnspiel mit Ultimate Guard und Wizards of the Coast, die uns da bei den Paketen unterstützt haben. Wir haben gar nicht über den Trailer selbst geredet, sondern nur quasi ihn veröffentlicht und dann gesagt, dass es das jetzt gibt. Wie war denn für dich diese ganze Aktion, das Vorbereiten und das Nachbereiten, beim Dreh mit dabei zu sein und so weiter? Wie war das so für dich?
Ja, also wir hatten das ja letztes Jahr schon mal gemacht, mit einem Gewinnspiel mit Unterstützung da noch nur mit Ultimate Guard, in Anführungsstrichen nur.
Ja.
Und ich finde es einfach großartig, es macht so viel Spaß. Ich finde es auch super cool, dass wir da Unterstützung bekommen haben und das einfach dann an unsere Community weitergeben können. Und deswegen, ich fand die Pakete ziemlich cool, das Aufteilen war ganz witzig. Gut, den Dreh haben wir uns natürlich so ein bisschen auch schon überlegt gehabt und gesagt, okay. Und man sieht ja auch unter dem Trailer, also für die Leute, die den Trailer gesehen haben, den gibt's auch einzeln als Video bei guten Robin auf dem Kanal. Und da siehst du auch drunter, wie die Leute hammerhart am Feiern sind, wie cool dieser Trailer ist und was es da alles gibt und was nicht alles ist. Fand ich schon ganz cool. Und das Nachbereiten, ich bin jetzt mal gespannt. Dadurch, dass wir ja doch relativ zeitnah jetzt fairerweise natürlich auch für alle die mitmachen wollten, die Gewinner rausgezogen haben. Ich glaube, vor Weihnachten gibt das nichts mehr wirklich, weil ich hatte jetzt im Radio auch gehört, am Montag bis 12 Uhr musste man Pakete losschicken, damit die vor Weihnachten ankommen. Also zumindest bei uns, wo ich mir dann gedacht habe, krass.
Ja, das ist so ein Ding, wollen wir auch noch gerade sagen, gleich werden wir die Gewinner verkünden und auch welche Pakete sie haben. Tatsächlich gehen die Sachen aber erst nächstes Jahr raus. Das hat den einfachen Grund, dass es nicht zu wenig zu Kriminalitäten kommt bei Versendungen von großen Paketen, weil viele Leute vielleicht meinen, da jetzt teure Geschenke hinter zu verbergen und sind vielleicht enttäuscht, dass es in unserem Fall nur Sammelkarten sind, beziehungsweise Sammelkartenzubehör. Dennoch wollen wir das Risiko ein bisschen minimieren und es eilt ja so gesehen nicht. Klar, es ist ein Weihnachtsgewinnspiel, aber zu Weihnachten, dann hätten wir schon irgendwie Anfang November anfangen müssen, das Ganze zu planen. Und das ist halt einfach so ein bisschen das Ding, Wir wollten es ein bisschen im Weihnachtsfieber zur Adventszeit rausbringen mit dem Trailer und auch eben euch die Möglichkeit geben, euch über den Dezember hinaus dann dafür anzumelden. Dementsprechend, die Gewinner der Pakete bekommen dann quasi die Sachen zugestellt nach Weihnachten nächstes Jahr. So, ich wieder da bin, der erste Tag, die erste Amtshandlung.
Nach Weihnachten im nächsten Jahr, nicht nach Weihnachten nächstes Jahr.
Ach so, nein. Also im Januar, kommenden Januar. Aber ich würde mal sagen, wir schauen uns mal an, wer hier was gewonnen hat. Das erste Paket beinhaltete, wir haben so ein bisschen versucht, den gesamten Preispool, den ich im Trailer aufgelistet habe, so ein bisschen fair zu verteilen, aber trotzdem ne, so eine gewisse verschiedenen Fokus zu setzen. Wir haben im ersten Paket zwei Innistrad Blutroter Bund Collectors Booster, zwei Ikoria Lair of Behemoth Collector Booster, zwei Strixhaven Set Booster, ein Ultimate Guard Return to Oath Boulder und eine Ultimate Guard Kappe und die geht an, Trommelwirbel, Tizian aus Dieburg. Herzlichen Glückwunsch an dich. Das zweite Paket, was ebenfalls ein Innistrad Blutroter Bund Collector Booster, ein Ikoria Lair of Behemoth Collector Booster, ein Strixhaven Set Booster, ein Return to Oath Boulder, einmal eine Packung Matt Sleeves von Ultimate Guard und ein Ultimate Guard Tonbeutel beinhalten, gehend an Carlo aus Leipzig. Paket Nummer 3, das besteht aus ebenfalls ein Innistrad Blutroter Bund Collector Booster, 4 Strixhaven Set Booster, eine Ultimate Guard Kappe und ein Ultimate Guard Turnbeutel. Das geht an Pascal aus Stur. Und Paket Nummer 4, ebenfalls ein Blutroter Bund Collector Booster, 2 Set Booster von Strixhaven, ein Ultimate Guard Return to Earth Boulder, eine Ultimate Guard Kappe und ein Ultimate Guard Schlüsselbund gehen an Matthias aus Essen. Das fünfte und letzte Paket ist quasi unser Player-Paket, wo wir zwei spielbereite Decks und das nötige Zubehör haben. Paket Nummer 5 beinhaltet nämlich 2 Core-Set 2021 Planeswalker-Decks, 1 Strixhaven Set-Booster, um das man spielen kann, wenn man da möchte, 2 Packen 80er Mad Sleeves von Ultimate Guard, ein Ultimate Guard Turnbeutel und 2 Ultimate Guard Schlüsselbänder. Die gehen an Matt aus Siegen. Ich habe alle Gewinner, also erstmal Gratulation an euch. Vielen Dank an alle, die teilgenommen haben. Wir haben tatsächlich über 400, wenn ich glaube 500 Leute dabei gehabt. Und das ist wirklich nicht wenig. Also das ist wirklich eine ganze, ganze Menge. Deutlich mehr als letztes Jahr, wo es so im Bereich 200 war. Also vielen Dank an alle, die sich da gemeldet haben. Ich werde zu diesem Zeitpunkt, wenn ihr das hier hört, euch bereits E-Mails geschickt haben. Oder ich mache das im Laufe der Zeit noch. Wo ich euch um eure Adressen bitte, damit ich die dann eben losschicken kann. Ich wollte jetzt nicht, dass ihr alle genötigt euch fühlt, eure Adressen anzugeben, wenn ihr überhaupt dran teilnimmt. Das wäre ein bisschen zu privat, wie ich finde. Aber ja, ich glaube, neben dem ganzen Teilnahmen müssen wir auf jeden Fall auch nochmal Wizards of the Coast und Ultimate Guard danken. Wie gesagt, vielen Dank für das Bereitstellen dieser fabelhaften Pakete. Und ja, ich hoffe, nächstes Jahr, toi, 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 können wir wieder sowas starten?
Bestimmt.
Bestimmt. Also ich freue mich auf jeden Fall schon. Und damit gehen wir mal ins nächste Thema über. Und zwar, ja, wir haben News schon über das neue Jahr bekommen, wobei News im kleineren Sinne. Wir haben, glaube ich, eine Meldung, könnte man das sagen, bekommen, dass es nächstes Jahr eine Kollaboration über das gesamte Jahr verteilt gibt mit dem Rapper oder Hip-Hop-Artist Post Malone. Was hat man denn da angekündigt bekommen oder was ist denn die News?
Ja, wenn ich das wüsste. Also der Artikel, der rausgekommen ist, ist super weird gewesen. Es wurden alle Partner sozusagen vorgestellt. Es wurde Wizards of the Coast vorgestellt, es wurde Hasbro vorgestellt, es wurde Magic vorgestellt und es wurde natürlich auch Post Malone vorgestellt. Post Malone haben wir schon öfter darüber berichtet, ein R&B, Rapper, die Musikrichtung ist sehr weit gefächert, habe ich das Gefühl. Und naja, dieser Mann ist halt relativ berühmt. Relativ berühmt. Also er ist schon eine Größe.
Er ist schon riesig, ja.
Ja. Und der hat sich ja vor, ich glaube, einem halben Jahr, zu Magic bekannt. Und hat zufällig durch ein Interview, wo er einen Hemd getragen hat, wo Oldschool-Magic-Karten drauf waren. Und hat dann auch gesagt, ja, okay, ich habe hier richtig mal rein investiert, hat irgendwie 500.000 Euro genommen, hat die in Magic investiert Und dadurch wurde Magic auf ihn aufmerksam. Und jetzt ist die Ankündigung, dass sie eine Partnerschaft mit Post Malone eingehen, eben für The Return von Friday Night Magic. Also ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich war schon auch bei Friday Night Magic. Ich weiß nicht, was der Return von Friday Night Magic sein soll.
Ja, ich glaube, das hat was halt eben mit der Pandemie zu tun, dass man jetzt halt nächstes Jahr wirklich jetzt einläutet, im großen Stil Events zu fahren. Wir haben es am Ende dieses Jahres halt schon so ein bisschen mitbekommen mit der Store Championship, mit dem Welcome Back Sealed Event, Chaos Sealed, was viele Leute oder viele Stores gemacht haben. Und jetzt soll quasi so das große Neueinläuten von Friday Night Magic wiederkommen. Jetzt, wo es ja ist, ein bisschen ironisch, dass jetzt gerade wieder die Zahlen steigen und die Restriktionen strikter werden. Aber in der Theorie befinden wir uns ja so langsam auf dem Weg, hoffentlich mal bald raus aus diesem ganzen Quatsch. Zumindest denkt Magic das und sagt sich, okay, wir starten jetzt mal eine Kampagne. Und ich muss tatsächlich sagen, also ich freue mich sehr darüber, weil ein Punkt, der mir halt dieses Jahr so ein bisschen halt auf der Leber liegt mit Magic the Gathering, ist so dieses Verkommen lassen von alten Werten. Seien es halt die alten Competitive-Spieler oder alten, also die früheren Competitive-Spieler, sei es sowas wie halt Modern, Standard, Legacy, so die ganzen Turnierformate, die halt eben auf größeren Turnieren ganz klar von Wizards of the Coast gehostet wurden. Das wurde alles geoutsourced und hat sich mehr auf Secret Lair und sowas vertan. Und dass sie jetzt halt sagen, okay, auch nach gerade nach Secret Lair, die ja die Local Games komplett halt umgangen haben, mehr oder weniger.
Ist halt die schlechten kamen in die Game Stores.
Genau. Die Witze, die kamen dann zu den Game Stores. Und ja, jetzt halt so eine Aktion anzufangen, die hoffentlich groß sein wird, von der man hoffentlich noch mehr sehen wird, freue ich mich drauf. Also gerade Post Malone, ich habe so ein paar Videos mit ihm gesehen von, ich glaube, I Hate Your Deck heißt der Channel, wo er Commander spielt mit unter anderem dem Professor von Tulare Community College oder auch einen anderen sehr großen YouTuber mit blonden Haaren, den ich gerade nicht kenne. Aber ich habe jetzt auch gesehen, er war bei Game Night irgendwo mal mit drin. Also man hat ihn mittlerweile auch bei ein paar Magic-Influencern schon gesehen. Findest du denn, wenn jetzt so ein Jahr lang quasi Friday Night Magic zelebriert wird, zum einen, was würdest du dir darunter vorstellen?
Also das Erste, was ich gedacht habe, ist, dass sie wirklich hingehen. Wir haben, was haben sie genannt? 8000 Stores, glaube ich, weltweit. Oder irgendwas, haben sie eine Zahl genannt. Mhm. Also ich fände es cool, wenn dieser Typ, nicht nur in Amerika, sondern auch sonst, der wurde ja auch schon in den Local Game Stores in Amerika gespottet.
Ja.
Wenn man den einfach in ein Flugzeug setzt und jeden Freitag woanders hinschicken.
Wow, cool. Post Malone im Fischkrieg, wie geil wäre das?
Einfach, weil es als bestimmt eine lustige Aktion gäbe. Ja. Auf der anderen Seite, ich glaube tatsächlich, dass dadurch, dass dieser Mensch sehr, 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 sehr viel Geld hat, dass diese Partnerschaft nicht nur auf, ja, ich mag das Spiel, deswegen helfe ich euch, sondern wahrscheinlich auch finanzielle Art und Weise ist.
Ja,
das
klar.
Ist nur eine Vermutung, aber ich gehe ganz stark davon aus, dass das auch mit finanzieller Unterstützung da ist. Und deswegen hoffe ich, dass tatsächlich die Preissachen auch einfach wieder ein bisschen hochgehen. Klar, FNM ist ein Casual-Ort. Also gut, das die meisten kommen an den FNM und haben irgendein Turnier vor sich. Ursprünglich war Friday Night Magic gedacht, an dem Freitagabend ist der Laden offen und Leute können kommen und die können dann halt ein Turnier spielen, wenn sie wollen, oder sie setzen sich mit Freunden in die Ecke und spielen ihre Casual Decks oder. Jede Art von Magic-Spieler ist willkommen und es geht einfach nur darum, in einem Laden Magic zu spielen. Mhm. Es ist mittlerweile dazu verkommen, in Anführungsstrichen, dass halt immer Turniere gespielt werden, ob es Draft sind, ob es Standardturniere sind oder andere Sachen. Und da bin ich halt gespannt, ob sie den Fokus von diesen Turnieren wieder ein bisschen runternehmen können. Weil das glaube ich nicht. Dafür sind die halt ja zu lukrativ auch so ein bisschen. Und es hat sich auch einfach zu sehr durchgesetzt, dass wenn man auf ein FNM geht, man so ein Turnierfeeling hat. Auch wenn FNM eigentlich nie dafür gedacht war, ein Turnier zu sein.
Ja, das stimmt schon. Auf der anderen Seite, wenn sie da halt so noch mehr quasi das Kompetitive runterfahren, dann wo ist überhaupt noch Competitive Magic? Also so schön wie Commander ist, ich würde ungern jetzt noch mit so einem Commander-Mindset meine Modern-Decks irgendwie bauen und dann irgendwie mir Spieler suchen, die sagen, ja, okay, ich mag jetzt aber nicht das Deck, was du spielst, deswegen spielen wir das jetzt nicht. Und es ist halt so ein bisschen, ja, also ich glaube schon, dass sie den Geist hoffentlich von FNM, was es halt für viele Menschen bedeutet, halt schon so ein bisschen dieses Lokalkompetitive auch wieder in den Vordergrund stellen. Ich bin wirklich gespannt, was halt Post Malone da machen wird. Ich habe auch schon über ihn gedacht, so witzig wäre das, ihm herumzuschicken. So ein bisschen sehen tue ich es nicht, weil er hat ja noch was anderes auch zu tun. Aber keine Ahnung, dass vielleicht so eine. Na, nee, mir fällt nichts anderes wirklich ein. Also ich bin auf jeden Fall froh, dass sie halt so ein bisschen wie das Year of Commander jetzt halt das Year of FNM hoffentlich mit derselben, ja, mit demselben Elan und mit demselben Profit oder mit demselben Gewinn für die Community halt eben da
Community.
aufbringt, ne?
Die Frage ist halt, ob es wirklich ein Year of Death FNM wird. Wir hoffen es natürlich, auch weil wir ja beide sehr starke Local Game Store Gänger sind. Ich meine, wir haben uns durch den Local Game Store gefunden,
Naja, auf jeden
und
Fall.
da findet man auch nicht nur Leute zum Spielen, sondern eben auch Freunde und Ähnliches. Es ist so ein wichtiger Faktor, wie ich finde. Und ich hoffe, dass sie einfach jetzt demnächst einfach announcen, okay, es wird einfach generell Year of FNM, viel Spaß, gönnt euch. Sie fangen ja auch schon gut an, indem sie eben dieses Double Feature und das Black Commander ja auch nur VPN-only gemacht haben.
Ja.
Und deswegen bin ich gespannt, was sie machen.
Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was uns da noch erwartet. Vielleicht ist das ja auch in einer Verbindung mit der großen Competitive Magic Ankündigung, wie es weitergehen soll. Mit vielleicht Player-Touren, mit vielleicht Pro-Touren, mit vielleicht wieder Punkten, die man sammeln kann oder was weiß ich. Ich drücke auf jeden Fall ein bisschen die Daumen und ja, wir halten die Ohren offen, nach
Auf jeden
Weihnachten
Fall.
dann mehr zu hören. Und ich würde mal sagen, damit gehen wir zum größten Thema, was es aktuell zum Jahresende dann doch noch gibt, und zwar Kamigawa Neon Dynasty. Wir haben einen First Look bekommen, das macht ja Wizards of the Coast in letzter Zeit sehr gerne, vor der eigentlichen ja, Spoiler-Season. So, wir sind jetzt gerade, glaube ich, mehr oder weniger 2 Monate, bevor es mit quasi Kamigawa losgeht, also im Sinne von, dass das Set rauskommt. Und wir haben ein paar Karten gesehen, wir haben einen Teaser-Trailer gesehen, wir haben ein ganzes Weekly MTG bekommen. Wie ist denn dein erster Eindruck von dem, was wir gesehen haben?
Ich bin begeistert und gleichzeitig sehr erschreckt. Also der innere Judge in mir rebelliert hart gegen dieses Set, richtig hart. Und alles andere in mir sagt, ich liebe dieses Set. Ich liebe es von vorne bis hinten. Es hat angefangen mit dem ersten rosa Samurai-Poster, was ich gesehen habe. Und jetzt auch die neueren Karten. Es geht hierüber hinweg, dass wir Ninja-Support bekommen. Was Hammer ist, weil ich liebe Ninjas und ich spiele ja Ninjas auch im Legacy und vielleicht macht das auch Ninjas über Modern möglich und so weiter. Hammer. Es sind alte Charaktere, die wieder auftauchen, mit denen, die mein 15, 16-jähriges Ich mit Magic verbindet. Und es ist einfach, es ist wirklich cool. Aber wie gesagt, mein innerer Judge rebelliert hart, da können wir ja gleich noch drüber sprechen.
Auf
Sagen,
jeden Fall.
für dich, der jetzt damals nicht gespielt hat, und deshalb auch bei dir nicht dieser Nostalgie hochkommen könnte.
Ja, nee, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, mit Kamigawa, ich bin, es liegt natürlich auch am Jahresende und daran, dass man jetzt so viel auch gedanklich woanders ist, außer bei Magic. Ich bin auch jetzt letzte Woche gar nicht zu Magic Spielen tatsächlich gekommen, was auch nochmal ein anderes Problem ist, aber ich muss sagen, mein Hype-Level für Kamigawa Neon Dynasty ist gerade so low, wie es nicht hätte lower sein können. Also ich glaube, ich hätte mich nicht mit dem Set beschäftigt, hätten wir jetzt nicht die Folge hier aufgenommen und würden wir nicht darüber sprechen. Einfach nur, weil ich halt gerade wirklich, also es hat gerade noch nichts gegeben, wo ich denke, das holt mich jetzt so mega ab oder das ist halt so, wo ich denke, wow, jetzt habe ich mal wieder Bock auf irgendwie ein neues Set, weil ich noch nicht mit dem alten Set abgeschlossen habe und jetzt kommt schon wieder
Ja,
ein First
stimmt.
Look. Aber ja, es hat auf jeden Fall ein paar positive Seiten. Und zwar haben wir nämlich schon ein paar Karten, über die wir sprechen könnten.
Yes.
Und zwar, ich fange einfach mal direkt an mit Kaito, also mit unserem ersten Planeswalker, mit dem guten Kollegen, den man auch schon auf dem Key Art gesehen hat. Und zwar Kaito Shitsugi, ein 3-Mana. Also ein generisches, ein blaues, ein schwarzes, 3 Loyalty Legendary Planeswalker Kaito, der folgenden Text hat. Erstmal eine passive Ability. At the beginning of your end step, if Kaito Shitsugi enters the battlefield this turn, he phases out. Was es genau bedeutet, kommen wir gleich zu. Dann eine plus 1, draw a card, then discard a card unless you attack this turn. Minus 2, create a 1-1 blue ninja creature token with this creature can't be blocked. Und minus 7, you get an emblem with whenever a creature you control deals combat damage to a player, search your library for a blue or black creature card, put it onto the battlefield, then shuffle. Und ja, wie ist dein erster Eindruck von diesem Planeswalker? Es ist auf jeden Fall ein bisschen weird. Es ist ein, also es ist meiner Meinung nach kommt hier schon sehr krass dieses Ninja-Theme durch, was wir definitiv haben werden. Mhm. Und ja, wie findest du Kaito? Siehst du schon irgendwo ein Deck, was es potenziell gebrauchen könnte?
Auf jeden Fall. Also abgesehen von jedem Yuriko-Spieler, der Commander spielt, der sagt, geil, blau, ich habe endlich mal einen Commander, einen Planeswalker, der Sinn macht. Dieser Planeswalker ist meiner Meinung nach sogar für Legacy Ninjas easy spielbar. Und wie gesagt, ich hoffe ja immer noch drauf, so ein bisschen, dass Ninjas in Modern auch ein Ding wird, weil wir haben eine Menge Sachen aus Modern Horizon 1 noch, wo auch noch mal ein paar Ninjas gemacht wurden, die vielleicht genug sind. Und da hoffe ich schon ein bisschen drauf. Ich muss halt sagen, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, das japanische Artwork, Full Art, ist bonkers. Das ist wirklich Hammer. Ich find's schade, es wurde explizit gespatet, dass das wieder mal Japanese only ist. Mal gucken, ob diese Aussage wirklich ist. Sie wurde vom asiatischen Magic Channel gemacht.
Vielleicht ist da ja tatsächlich dann auch noch ein, keine Ahnung, irgendwas im Collector Booster oder so vielleicht.
Wahrscheinlich, das wäre halt cool, wenn die halt wieder im Collector Booster irgendwie drin sind. Aber das Ding ist absolut bonkers. Die Fähigkeiten, also wirklich, dass er ins Spiel kommt, etwas tut und dann erstmal outfaced. Outfaced in dem Moment halt einfach, er ist praktisch für die Gegnerrunde nicht vorhanden, existiert nicht. Ja. Er macht zwei Sachen. Er macht mindestens zwei Sachen. Er ist der erste Planeswalker außer den Teferi, der theoretisch auch im Gegnerzug immer seine Sachen aktivieren kann. Genau. Also ist theoretisch der zweite Planeswalker, der mindestens zwei Sachen macht, bevor er geht. Und das finde ich halt Hammer.
Ja, ich finde auch, das bringt ihm so ein bisschen Potenzial. Ich weiß nicht ganz genau. Also ich kann mir jetzt momentan noch kein wirkliches Deck so zumindest im Standard vorstellen, weil so diese Art und Weise von dem draw a card and discard a card unless you attack this turn, das passt super in so ein Tempo-Theme, wie wir es mit Demir Rogues, mit Mono Blue Tempo davor, mit Mono Blue Spirits nochmal davor irgendwie gehabt haben, wo man halt eben versucht, günstige Kreaturen, die unblockbar sind oder irgendwie sich einen Weg durchfinden, mit Curious Obsession oder sowas halt eben da was zu finden. Es hat natürlich die Möglichkeit, dass es auch funktioniert, wenn man keine Kreaturen hat, was, glaube ich, auch notwendig war. Und ja, also so gerade, ja, du hast schon irgendwo recht. Also gerade mit diesem Phasen-Out, er beschützt sich selbst schon ganz gut als Planeswalker, was die letzten Planeswalker alle nicht so super gut konnten. Also
vor allem, du musst ihn halt in einer anderen Reihenfolge sehen. Er kommt rein, er macht einen 1-1er, der nicht geblockt werden kann. Kommt dann wieder ins Feld und macht dann den Plus-Effekt, wenn er nachdem der unblockbare Kreatur angegriffen hat. Ja. Also er alleine hat schon Synergie mit sich selber.
Ja,
und das finde ich halt schon sehr, sehr stark. Plus halt, wie gesagt, ich sehe ihn halt ganz stark in Ninja-themed, weil er produziert Ninjas, er sieht aus wie ein Ninja und er holt blaue oder schwarze Kreaturen aus dem Deck ins Spiel. Da kann man bestimmt auch ein Shenanigans machen. Ich habe gehört, Grizzlebrand ist schwarz.
Ja, das stimmt.
Oder so Sachen wie Jingetaxias ist blau, der Kreator. Aber ich finde es halt trotzdem irgendwie sagend für Ninjas, weil alle Ninjas sind blau-schwarz und es steht einfach Ninja drauf. Ich hoffe, dass sie genug Ninjas printen, dass auch im Standard Ninja ein Ding wird. Aber ich habe auf jeden Fall die größte Hoffnung im Modern.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich meine, es wäre, glaube ich, schade, so ein bisschen, wie wir halt bei Crimson War auch gesagt haben, es wäre schade, wenn es kein wirkliches Vampir-Deck gibt. Jetzt wäre es hier schade, wenn es kein wirkliches Ninja-Deck gibt. Und wenn man dann noch Werwölfe und eventuell Spirits und Zombies noch dazu packt, wird es ein sehr buntes Standard, was man potenziell vielleicht spielen kann.
Klingt wie 13-jähriges Ich, was mit Lego-Figuren spielt und alles irgendwie zusammenschmeißt.
Jetzt müsste noch irgendwie Xalan dazukommen. Wir haben noch Vampire und Dinos und sowas.
Aber Vampire und Dino und Piraten.
Ja, also es ist auf jeden Fall wild. Bei dem könnte ich noch sehen, dass er irgendwo Play sehen könnte, also das Minimum Standard oder halt in so einem Tier 2, 3 Ninja Theme oder in so einem Ninja-Deck, was halt dann in Modern oder Legacy kommt. Wir haben aber noch ein paar mehr Karten bekommen. Und zwar haben wir
ja, ganz kurz vorher noch einmal ganz kurz. Mit dem haben wir auch den Ninja-Frame bekommen.
Ja, da hast du recht.
Da würde ich ganz kurz drüber reden.
Stimmt,
hast du den mal genau angeschaut?
Ich habe den jetzt gerade vor mir, ja.
Ja, ich find, der sieht für mich fast schon mehr nach irgendwelchen Motorcycle-Gang aus, als nach einem Ninja, weil es hat irgendwie Zacken und Kanten und so weiter und so fort. Ich denke mir so, eine Ninja ist für mich sehr dunkel eingekleidet. Mhm. Sie hätten so Stoff drum machen können, dass du wie so eine Art Maske hast oder so. Aber nein, sie haben ihn super gezackt und alles ist, es sieht, finde ich, nicht nach Ninja aus. Auch wenn ich den Rahmen an für sich ganz hübsch finde. Aber er ist nicht so stimmig wie zum Beispiel der von Crimson War, wo man halt diese Vampire Bites halt sieht.
Ja, das stimmt schon. Ich bin mal gespannt. Es ist tatsächlich explizit nur für Ninja-Karten gedacht.
Es ist ein Ninja-Rahmen.
Ich dachte, vielleicht passt das mehr in die Gesamtästhetik, wenn man noch mehr von Kamigawa gesehen hat. Aber wenn es tatsächlich nur auf Ninjas ist, dann gehen sie auf jeden Fall mit den Ninjas, die so mehr in Richtung Genji von Overwatch oder der Cyborg-Ninja aus Metal Gear Solid, so ein bisschen diese futuristischen Ninjas auf jeden Fall. Ja. Ich meine, Kaito selbst macht so ein bisschen den Eindruck, gerade in diesem anderen Ninja-Frame-Treatment, das ist halt einfach nicht quasi dein normaler Ninja, den es normalerweise gibt. Und ja, ich finde es auch ein bisschen nicht deplatziert, aber für mich ist das jetzt schon so, wo ich jetzt nicht gerade denke, ach ja, das macht komplett Sinn, wie irgendwie bei Kaltheim mit Runen oder so oder mit diesen Säulen. Ja. Hier ist das mehr so, ja, also die Zacken sind wahrscheinlich irgendwelche Ninja-Sterne oder so und so irgendwie kann man sich's, glaube ich, schon zusammenschustern, wenn man will, aber es ist jetzt, du hast recht, es ist nicht so prägend, wie man es vielleicht gedacht hat. Und wo wir gerade noch mal über die Artworks reden, ich habe mir das gerade mal angeguckt, das japanische Artwork, und das sieht sehr aus wie von JoJo's Bizarre Adventure.
Ja.
Einfach dieser Spirit oder diese Geister-Personas, die sie da haben. Ich habe die Serie nicht geguckt, also klärt uns da gerne auf in den Kommentaren. Aber es ist schon witzig, weil ich habe das Gefühl, der Planeswalker auf dem Artwork von dem japanischen Full Art ist ein komplett anderer Charakter wie auf seinem regulären Art. Und das ist wiederum ein komplett anderer Charakter von dem Ninja Frame Art. Also er sieht halt irgendwie, es ist halt irgendwie weird, welche Punkte man irgendwie setzt. Also
das Weirdeste finde ich einfach, mit jedem weiterführenden Frame kriegt er mehr Muskeln.
Ja, genau.
Also im normalen Frame ist er halt so ein ganz drahtiger, dürrer, mit einem sehr süßen Roboter-Eichhörnchen auf der Schulter.
Absolut.
Typ. Danach wird er halt ein bisschen buffter und dann auf der Japan-Version ist er halt, er kommt halt gerade aus der Fitnessstudio. Also das ist schon,
krass. Da ist er schon mal extrem ripped, das stimmt. Ja, und dieses kleine Waschbär oder Eichhörnchen, was das sein soll, ich finde das halt voll cute, weil es halt so Polygonen ist. Was ein sehr, sehr schönes Design-Element ist.
Ja, wir haben auf Twitter schon versucht, mit Wizards Kontakt aufzunehmen, um daraus ein Plüschtier zu machen.
Ey, auf jeden Fall. Eigentlich müsste es mehr so eine Figur sein, was du dir so 3D printen
kannst. Ganz am Anfang habe ich einen Post gesehen von einem Content Creator Kollegen von uns, der sagte, ja, das hier ist Kaito, oder? Und dann halt ganz nah auf das.
Ja, das stimmt. Ja, es ist auf jeden Fall witzig. Also so Anime kann das Set auf jeden Fall. Das kann man schon mal festhalten. Mal gucken, ob das auch mit der nächsten Karte so übereinstimmt. Und zwar mit Atsushi. The Blazing Sky. Ein 4 Mana, 2 generische, 2 rote für eine 4-4 Legendary Creature Dragon Spirit mit Flying und Trample. Und darüber den Text noch. When Atsushi the Blazing Sky dies, choose one. Exile the top 2 cards of your library until the end of your next turn. You may play those cards. Oder create 3 Treasure Tokens. Das kam dann komplett in Verbindung mit einem, wieder unserem Extended Art Treatment, was es immer noch gibt. Und ein Full Art Treatment, was dann es zeigt den Drachen in ein bisschen mehr Detail, ein bisschen mehr mit diesem typischen japanischen Schlangendrachen Gesicht, was man da auch eben kennt. Und das sind quasi so die 3 Treatments von dieser Karte. Es ist ein 4-Mana Mythic Drachen, die hatten wir jetzt schon ein paar Sets lang, haben eigentlich nie irgendwo Play gesehen. Wie ist dein Eindruck von Atsushi?
Ich glaube, er wird wahrscheinlich in UR Dragons gespielt werden. Weil er ist meiner Meinung nach gut genug davon. Man kann 2 Karten exilen, man kann beide Karten spielen, was ich großartig finde. Man hat einen 4-Mana, 4-4 Fliegentrampler. Das ist wahnsinnig on the sky. Gerade wenn der Turn 3 oder doch Turn 3 kommen kann mit diesem komischen Orb. Mit dem Dragon Orb aus Dungeons & Dragons. Oder man macht 3 Treasure Token, was ja auch in einem Dragon Deck sehr schnell sehr broken sein kann, wenn man damit Treasures arbeitet. Und ich bin mal gespannt, ob sie daraus einen kompletten Cycle machen wieder. Weil das so war das bisher immer, dass wenn Kamigawa da war, ist so bekannt für die 5 Drachen. Also gerade für den Schwarzen natürlich, aber für die 5 Drachen. Und ich bin mal gespannt, ob sie hierbei jetzt so einen kleineren Zirkel, also kleinere Drachen nehmen.
Ja, ich finde es auf jeden Fall auch spannend. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie will ein Teil von mir, dass der noch ein bisschen mehr kann, weil so momentan, also so, irgendwie fehlt mir da Haste und ich finde es ein bisschen schade, dass er nur eins von den beiden Sachen macht, die er anbietet. Ich weiß auch nicht, ich glaube, beides wäre zu broken. Aber auf der anderen Seite haben wir halt einen Goldspan Dragon, der halt einfach Treasures macht, wenn er getargetet wird. Da hast du halt zumindest das Mana wieder raus und halt eben Haste hat für, ich weiß gar nicht, nee, der ist 5 Mana, richtig?
Der kostet dann schon 5 Mana, ist korrekt.
Ja, okay. Aber ich denke mir halt so ein bisschen, ach, keine Ahnung, es ist so ein bisschen schade, weil ich sehe schon die Play-Pattern. Du spielst Turn 4 dann Aizushi und der Gegner wird es einfach removen und dann hast du halt 3 Treasures oder halt 2 Karten gezogen. Was vielleicht auch okay ist für 4 Mana. Und wenn er das halt eben nicht kann oder ne, wenn er sich das halt eben nicht ergibt, hast du halt eben den 4-4 Flying Trampler. Aber wir hatten ja, auch.
Überleg mal, worüber wir reden. Wir reden über einen 4-Mana, 4-4, Fliegentrampel, kann 2 Karten ziehen oder 3 Mana produzieren. Ja. Und dann sehen wir da und sagen, ja, ein bisschen mehr wäre schon cool. Ich überlege, was mein 15-jähriges Ich im alten Kamigawa mit diesem Drachen angefangen hat. Und ich denke, oh shit. Also das ist schon krass, wo wir heute gekommen sind.
Der Power Creep ist auf jeden Fall real. Wir haben ja auch, ich denke halt immer an diesen, was ist das, Mana Kite oder Mana Spell Hell Kite aus Crimson Vow, der quasi jedes Mal, wenn du einen Spell castest, eine Dragon Illusion macht, der Haste hat und Attack Power so groß wie die CMC von dem Spell, den du gecastet hast. Das ist halt so ein Finisher. Das gucke ich mir halt an und denke mir so, krass, okay. So, da hast du halt so viel, was halt passiert. Und hier ist halt gefühlt. Klar, wenn er nicht removed wird, ist es Hammer, aber wenn er removed wird, okay. Weiß ich nicht. Zumindest, dass du vielleicht ein Treasure oder 2 Treasure kriegst und dafür auch die 2 Karten ziehst, weil das ist eigentlich so ein bisschen das Ding, dann hast du dann zumindest, der stirbt, aber du hast halt die Möglichkeit, direkt was weiterzuspielen, was du so nicht hast, weil entweder fehlt dir das Mana oder was weiß ich. Naja, egal. Auf jeden Fall, das ist Aizushi. Ich bin gespannt, ob dieser 4-Mana 4-4 Drache es tatsächlich mal schafft. Wir haben aber noch, wo wir eben bei Treatments waren, wir haben eine weitere Karte bekommen, einen Ogre-Dämon mit einem sehr, sehr speziellen Treatment. Und zwar haben wir Hide Tsugu, Devouring Chaos, ein 4-Mana 4-4, also 3 generische, 1 schwarzes für eine Legendary Creature Ogre-Demon mit dem Text für 1 Mana und einer Kreatur, die man opfert, Scry 2. Und dann für 3 Mana kann man eben tappen und die oberste Karte exilen. Diese Karte, you may play that card this turn. When you exile a non-land card this way, Hide to this creature deals damage equal to the exiled card's mana value on target, to any target. Also im Endeffekt, 3 Mana kann man ihn tappen, die oberste Karte exilen, die entweder spielen oder er schießt halt den Schaden auf irgendein Target. Erstmal, bevor wir zu den Special Treatments kommen, deine Einschätzung von der Karte. Ist das eine Karte, die du in vielen Formaten siehst, die sehr viel Play sieht? Oder findest du, dass es eher so eine Bulk Rare, wie sie später vielleicht werden könnte?
Ich darf zu dieser Karte nichts sagen.
Warum?
Absolut nicht. Sie verkörpert Hide Tsugu. Hide Tsugu ist ein Main-Character aus dem ersten Kamigawa. Mhm. Damals war er noch ein Ogre und es gibt die Ogre-Onis aus dem ersten Kamigawa. Es gab immer Ogre und die angebeteten Ogre-Geister von ihnen. Das sind die Onis. Und es gab ganze Decks, dieser Ogre-Oni-Deck. Und ich glaube, ich habe das Deck 5-mal aufgelöst und 5-mal wieder gebaut und 5-mal wieder gekauft und 3-mal wieder verkauft, weil es Ogre-Oni ist so cool. Und das ist ein Oga-Uni und das ist der Zug. Und ich kann den nicht neutral bewerten, weil ich halt da wirklich in so einem, es spricht mich mit allem an. Wenn ich es versuchen würde, würde ich sagen, ich finde die Karte ganz cool. Ich glaube, wenn man damit halt mal die richtige Karte oben vom Deck hittet, gerade wenn man den vielleicht in so Grixis Commander spielen würde oder so und dann im Deck dann spielen würde und dann mit Brainstorm oder Jace irgendwas Cooles drauflegen würde. Ich glaube, Emrah Cool ist gebannt, aber den würde man zum Beispiel, aber halt irgendeinen anderen großen dicken Praetor oder einen anderen großen dicken Eldrazi so oben aufs Deck legen, dann sagen, hey, aktiviere ich den Effekt. Finde ich schon ganz cool, aber ja, alles in allem, es ist Hidetsugu und das ist Oga-Oni und ich liebe es.
Ja, also ich habe ja diesen Background, wie gesagt, eben nicht. Und für mich ist das eine unfassbar mittelmäßige bis unterdurchschnittliche legendäre Kreatur. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Die macht also dasselbe Problem wie Atsushi, nur halt deutlich schlechter. Weil hier hast du noch nicht mal den Garant, dass, wenn die Kreatur liegen bleibt, dass du tatsächlich irgendwie gewinnst oder einen Vorteil hast. Weil, wie gesagt, im schlechtesten Fall, Turn 4, du spielst, es wird removed und dann hast du halt nichts bekommen. Im zweitschlimmsten Fall hast du für einen Mana und eine Kreatur, die du opfern musst, ein Scry 2, was nicht mal eine Karte gezogen ist. Karte ziehen musst du dann ihn schon auch tappen, womit du dann auch nicht mehr blocken oder angreifen kannst mit ihm und drei Mana ausgeben. Und ich meine, da ist es cool, dass eine Karte auf jeden Fall, dass man da halt eben noch Schaden mit verteilen kann. Aber es ist halt so. Ja, keine Ahnung. Also wenn, dann muss es halt wirklich in so einer Combo-Mechanik drin sein, wo man so flingmäßig halt eben seine Kreaturen opfert und beziehungsweise halt nicht opfert, sondern halt von der Karte vom Deck exiled und dann halt Schaden schießt. Aber damit das halt konstant funktioniert, ist es halt irgendwie, ja, weiß ich nicht. Und das von dem Standpunkt aus gehend verstehe ich nicht den nächsten Schritt, den sie gemacht haben. Denn von Hidetsugu gibt es 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Varianten. Also einmal.
Theoretisch sogar mehr.
Genau, es gibt 7 Varianten. Wenn man die normale Variante mit reinnimmt, dann gibt es nochmal die Extended Art Variante und dann 5 Soft Glow Neon Frame oder we called the Soft Glow Frame, was quasi den Textrahmen in so eine, ja, wie LED bzw. Neonröhren einfärbt. Und da gibt es dann die, in Anführungszeichen, normale Version mit Lila. Dann gibt es aber auch noch, um quasi das Konzept von Farben-Magic komplett ein bisschen durch die Bande zu werfen, gibt es eine rote Version, eine grüne Version, eine blaue Version und eine gelbe Version, die extrem selten sind. Also die gelbe Karte, wenn ich das richtig verstehe, die wird es in WPN Premium Stores als Promokarte geben. Dann diese anderen Neon-Varianten wird man als weniger als 1% in Boostern bekommen. Wobei.
Aber nur in Collector, soweit ich gelesen habe.
Genau, nur in Collector-Boostern. Und dann wird es von diesen 1%, das heißt, wenn ihr eine Neon-Version von dieser Karte habt, wird es die Hälfte davon werden grüne sein. Nochmal, grüne und blau sein und davon ein Viertel wird rot sein und grün. Das heißt, 0,25% werden quasi was rot und grün sein. Ja. Und
also dann von dem, was ich gelesen habe, ist es so, dass das Grün doppelt so selten ist wie blau und rot viermal so selten wie grün. Das würde bedeuten, wenn man jetzt nicht von unter 1%, sondern von 1% ausgeht, dass jedes 800. Collector Booster einen roten drin hat. Jedes 400. hat einen grün. Und jedes 100. hat einen blauen.
Jetzt meine Frage an dich. Warum? Was haben Sie sich dabei gedacht?
Woanders hingehen und andere Leute fragen. Ich finde die Idee von Chase-Karten gut. Ich habe darüber auch einen Blackie Talk gemacht, warum ich Chase-Karten extremst gut finde und wichtig finde. Siehe Amon Cat und ähnliches. Damals haben die Leute, Amon Cat will niemand haben. Heute hängen sie da und denken, ja, okay, ich habe 50.000 verschiedene Versionen. Alle sind nichts mehr wert, weil nichts mehr selten ist in dieser Welt, in Magic. Hier hast du wieder Chase-Karten. Warum die? in Neongrün, Gelb, Blau und Rot sein müssen. Und sie nicht hätten sagen können, okay, wir nehmen Türkis, Pink, irgendwas, Orange von mir aus. Alles, was nicht Magic-Farben ist, da verstehe ich euch. Und da fängt das dann halt für mich schon an, dass der innere Judge, ich weine.
Ja.
Also ich werde Leute sehen, die eine, es wird ja nicht nur den geben, es wird ja einige Karten geben in diesem Treatment. Und ich werde Leute haben, die sagen, hey, ich habe mit meinem Red Elemental Blast, der rote Permanente zerstört, auf diese blaue Permanente dort geschossen und die Karte geht nicht kaputt. Warum nicht? Ja, sie ist halt nicht blau, sondern es bleibt ja eine schwarze Karte. Und wenn ich mir das überlege, wir hatten vor Jahrzehnten in Ferain Blackboard, gibt es einen Forest, den sie missprintet haben. Da ist ein weißer Rand drum, wie durch über eine Ebene. Und den haben wir von Competitive Tournaments gebannt, weil es Leute verwirren könnte.
Ja.
Jetzt machen wir das und es ist okay.
Ja.
Also das, ich komme da nicht drauf klar.
Also tatsächlich zur Klarifizierung, also es gibt diesen Soft Glow Effekt. Also es das heißt Hide Tsugu mit dem lilanen neonfarbenen Frame. Das ist das normale. Ein weiteres Frame-Variante, die gibt's auch von vielen anderen Karten, wahrscheinlich in Neon Dynasty. Diese Version von Hide Tsure in den vier verschiedenen Farben, das, was ich meine, das Soft Glow Treatment und das ist jetzt das Neon Ink Treatment. Und dieses Neon Ink Treatment ist exklusiv für diese eine einzige Karte. Aber du hast schon ganz recht, also es ist halt. Ich war in einer WhatsApp-Gruppe, wo jemand quasi das Bild von diesen vier reingeschickt hat und so, hey, wie gefällt's euch? Und alle Leute haben gesagt, wow, ist das verwirrend. Ich habe echt gedacht, das wären halt quasi ein Cycle an Karten, die irgendwie, weißt du, ein Aspekt, weißt du, so ein Elementar-Ding hat, wo du dann die verschiedenen Aspekte quasi in den verschiedenen Frames irgendwie ausdrückst. Aber nein, das sind alles schwarze, beziehungsweise in Commander-Identität ausgedrückten Raktors, farbene Karten, nur halt aus irgendeinem Grund gelb, grün, blau und rot. Also es ist halt so, warum? Also was ist der wirkliche Mehrwert dahinter? Außer, dass man was produziert hat, was Chase Rare Qualität hat, wo ich aber auch sagen würde, okay, dann macht's doch auf eine beeindruckendere Karte. Also dann, das ist halt so das, was auch noch dazu kommt. Ich denke mir halt so, keine Ahnung, man kennt es ja bei Pokémon mit irgendwelchen V-Max, Secret Rare, Ghost Neon, was weiß ich, Varianten. Auch bei Yu-Gi-Oh! Zum Beispiel. Aber, also vielleicht kennst du dich da auch mehr aus. Ist das nicht auch da so, dass diese Karten wenigstens auch stark sind oder zumindest auch irgendwo gespielt werden? Oder sind es halt auch einfach irgendwelche ikonischen Charaktere, die dann einfach quasi dieses Treatment bekommen und super selten sind?
Also teils, teils. Also gerade die Ghost Rares, klar, man hatte ikonische Sachen, die sind halt nicht gut, aber sie sind ikonisch, wie zum Beispiel einen weißen Drachen mit eiskaltem Blick, den einfach niemand spielt. Den gibt es als Chase Rare. Und der ist auch echt teuer, weil er halt super selten ist. Und diesen Treatment hast du hier halt nicht. Ich muss sagen, ich finde es ein bisschen strange. Ich habe es anders gelesen, dass es auch andere Kreaturen geben wird als den. Als nur nicht nur Hide Tsugu. Wenn es wirklich nur er ist, dann ist das super strange.
Ja.
Wäre dann aber lustig, den als Commander zu haben, weil da ist es dann wieder okay und lustig und cool und da so ein bisschen Bling reinzubringen. Aber grundsätzlich sehe ich da halt dann keinen Chase-Hintergrund, weil dafür ist er dann einfach nicht gut genug.
Ja.
Muss man halt einfach sagen.
Ja, das stimmt. Tatsächlich ein Hingucker, anstatt wie das ist, sind die Basic Lands, die wir dieses Jahr oder die wir dieses Mal bekommen werden. Und zwar sind das natürlich wieder Full Art Basic Lands. Sie sehen aber diesmal komplett anders aus. Sie haben einen traditionell japanischen Stil. Und anstatt irgendwo eine Typeline und eine Textbox zu haben, haben sie einfach quasi in Japanisch Gebirge, Sumpf, Insel, Plains und so weiter halt da eben stehen. Das große Mana-Symbol vorne dran, in der Farbe, wie so ein Siegel quasi, oben links auf der Karte. Ansonsten ist halt einfach sehr, sehr, wie ich finde, gut aussehende, schöne Artworks, die es so in Draft, Set und Collector Booster geben wird, in Hülle und Fülle, sowohl Foil als auch Non-Foil.
Ja. Ja und nein, da muss ich direkt einhaken. Und das ist genau der Punkt. Sie werden nicht mehr in jedem Booster rein.
Echt nicht?
Nein. Es ist so, dass die in jedem Booster drin sein können, also Ding. Aber es ist nicht mehr so wie bei Innistrad und so fort. Das wurde bei Good Morning Magic noch gestated. Es ist nicht mehr wie bei Innistrad und Ähnliches. Sie wollten die ein bisschen runterfahren von der Masse her, um die wieder ein wenig besonders zu halten. Ich meine, guck dir die Foil Crimson Vow Innistrad-Länder an. Die kosten halt so 40 Cent.
Ja, klar.
Wo ich halt sage, die sind wunderschön. Warum kosten die nur 40 Cent? Ja, weil die halt in jedem Booster drin sind und das mehrfach. Und tatsächlich finde ich das den Artstil, der erinnert mich ganz stark an die japanischen Mystical Archives, die auch links an der
Stimmt.
Seite die Karte hatten und so weiter und fort, was ich ganz cool finde. Aber auch hier rebelliert mein innerer Judge direkt.
Naja, aber komm, das kannst du doch wenigstens, also die sind ja nicht zu misszuverstehen.
Dieser eine Sumpf ist
Welcher?
knatscherot.
Ach so, ja, okay.
Und wenn ich den dahinlege, hier ein paar andere Karten annehme, ich weiß nicht, ob ich als Gegner rausfinden könnte mit einem Blick, das ist ein Sumpf. Klar, wenn das symbolfrei ist, ja, aber wenn das eben, wie ich meine Länder zum Beispiel lege, würdest du das Symbol nicht sehen. Und bei
Ja.
den Wäldern kann man es noch sehen, bei den beiden Gebirgen kannst du es auch sehen, das eine Dorf und so weiter und so fort. Und der zweite Sumpf auch natürlich mit diesem Dunklen und so weiter, gar keine Frage. Die Inseln sowieso und die Ebenen. Ja, das eine ist ein bisschen stark, das sieht halt aus wie so ein Naruto-Dorf mitten in einem Ding drin. Aber dieser eine rote Sumpf,
Ja,
warum?
ich weiß, was du meinst, aber ich müsste jetzt Vergleichsmaterial finden, aber ich glaube, wir hatten schon da buntere und weirdere. Also zum Beispiel das schwarz-weiße Crimson Vow Plains. Das ist so ein typischer Fall von mir, wo ich immer wieder nachgucken muss, welches Land das jetzt überhaupt ist. Hier finde ich, glaube ich, weil das Symbol halt, irgendwann hast du dich, glaube ich, daran gewöhnt, dass diese Basic Lands halt dieses Symbol oben links haben. Ich glaube, dann orientiert man sich daran. Aber noch mal ganz kurz auf das einzugehen, was du meintest, dass sie nicht in jedem Booster drin sein werden. Ein Drittel der Kamigawa Neon Dynasty Draft und Set Booster will jemals eins dieser Yukio Basic Lands haben und jedes Collector Booster wird ein Foil Basic Land haben. Also da hast du auf jeden Fall recht, das wird ein bisschen runtergefahren. Die alternativen Basics haben wir noch nicht gesehen, wir wissen noch nicht, wie die aussehen werden. Ich finde es ein bisschen schade, weil das wären tatsächlich Länder, die ich halt ziemlich cool finde. Aber ich bin ja auch jemand, für mich sind ja verschiedene Basic Lands einfach nur ein Präsent an mich persönlich, weil das heißt wieder ein weiteres mismatched Basic für meine Decks.
Hast du hier auf jeden Fall eine Menge Auswahl. Ich finde es tatsächlich gut, weil sie die wieder ein bisschen besonderer halten. Und
Ja,
wenn ich
das
dann ein paar
stimmt.
davon ziehe, dann kann ich mich darüber freuen. Oder wenn ich ein paar davon irgendwie ertausche, kann ich die dann einsetzen und Spaß damit haben. Wir hatten so viele Full Arts und so viele Special Artworks und Super Frames. Und das kommen ja jetzt auch noch diese komplett schwarz-weißen Innistrad-Länder in die VPN Premiums, wo ich auch als Judge schon sage, wer hat das erlaubt für Turniere? Ich würde das nicht erlauben, wenn ich
Ja.
Head Judge wäre. Und ja, ich muss halt einfach sagen, ich finde es gut, dass es halt nicht mehr in jedem ist, weil ich habe die Entwertung wirklich bei den Innistrad gesehen. Ich finde es sehr schade,
Ja.
dass das einfach nicht mehr gewertschätzt wird, weil wir einfach so viele haben. Wenn ich mir überlege, wie krass das damals war, in dem ersten Unset Full Arts zu haben, oder im zweiten Unset Full Arts zu haben. Und dann kam
Ja.
Zendikar und auf einmal gab es normale Full Arts in einem Standard. Oh, das war mind-blowing.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich bin auch so ein bisschen gespannt, wo die sich jetzt einreihen werden in der Beliebtheit der Full Art Basics. Aber wenn euch noch welche fehlen, dann wird die Flut an Full Art Basics auf jeden Fall nicht abreißen. Vielleicht wird es irgendwann cool, die normalen Basics wieder zu spielen, dass man dann sagt so, okay, wow, du hast irgendwie eine volle Landbase von normalen Basics. Crazy. Aber tatsächlich, es gibt noch eine weitere Sache, die angekündigt worden ist, angeworden worden ist. Oh Gott, ich kann gar nicht mehr reden, Leute. Es wird Zeit für einen Urlaub. Aber in Kamigawa Neon Dynasty wird es neue Participation-Promos geben. Und zwar in Form von einem Consider mit, also kein anderem Artwork und nichts, aber dafür mit einem Shooting Star. Dann einem Foil Fateful Absence mit dem Shooting Star und eine Atsushi the Blazing Sky, die Karte, die wir vorhin besprochen haben, der 4-Mana 4-4 Drache, ebenfalls in Foil, die quasi kommen werden zu Game Day an Local VPN Stores. Und das ist doch eigentlich auch schon mal was. Also die Auswahl jetzt außer Ed Sushi natürlich ist aber eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Sowohl Fateful Absence als auch Consider hat tatsächlich sehr viel Play gesehen in Vergangenheit in verschiedenen Decks, auch in verschiedenen Formaten.
Ja,
Ich weiß nicht, ob Fateful
tatsächlich.
Absence irgendwo.
Tatsächlich. Fateful Absence ist ja auch teilweise, habe ich Modern gesehen. Consider wird Modern, Legacy, Standard, Pioneer, alles gezockt.
Ja.
Und ich finde auch Ed Sushi nicht schlimm. Ich finde die Karte nicht schlecht. Ich finde die Karte
Okay.
nicht schlimm. Wir werden ja sehen, wer recht am Ende mal. Ich bin gespannt. Es
Ja.
sind auf jeden Fall tausendmal, millionenmal besser als das, was wir zu Crimson War bekommen hatten, wo es dieser Vampir war, der, wenn er ins Spiel kommt, eine Kreatur in Anzahl der Vampire übernimmt und die schwarze und blaue Kamm bzw. Ankam, ich gar nicht mehr im Kopf, weil die so bad waren. Das hier sind ja wenigstens gespielbare Karten.
Ja. Ja, das auf jeden Fall. Und das sind halt auch immer so Promos, die sind auch im Nachhinein dann doch beliebter. Also ich erinnere mich zum Beispiel an Fatal Push. Da gibt's ja auch diese alternative Art-Version, wo ich gerade gar nicht weiß, wo die dabei war.
Das war auch eine FNM.
War auch FNM-Promo, also einfach nur
Ja, damals,
FNM-Promo.
damals, für die Leute, die jetzt erst neu da bekommen sind, die es nicht wissen, es gibt FNM-Promos. Wenn ihr beim FriendLab Magic mitspielt, bekommt ihr Promos. Heutzutage sind das meistens solche Promo-Packs, wo so Booster drin sind, wo der Local Game Store die euch entweder toplastig verteilt als geschlossene Booster oder aufmacht und man darf draus picken oder man macht die auf und verteilt die random. Und damals war es noch so, dass es wirklich eine Anzahl an FNM-Promos gab, wenn man mal im FNM mitgemacht hat. Und halt, dann wurde halt, dem ersten wurde eins gegeben, dann wurden ein paar verlost oder jeder hat mal eine bekommen, wenn man noch welche End of Season übrig hatte. Und da war auch Fatal Push dabei und da gab es auch damals ganz, ganz früher mal zeitweise eine Mother of Runes und was nicht alles. Also richtig krasse Teile auch wirklich immer. Und dann kamen auch so richtige Songs dabei rum. Dann gab es teilweise so Waves, wo dann auf einmal mega viele FNM mitspielen haben, weil die Promo halt cool war. Und dann war halt wieder so 3 Wochen Dürre, weil alle gesagt haben, so ja, da für die Promo komme ich nicht.
Ja, es ist auf jeden Fall witzig, weil sie machen ja so viele verschiedene Art-Treatments und Frames und sowas, aber jetzt bei den Game-Day-Promos machen sie es irgendwie nicht. Ich denke,
noch nicht.
Warum?
Noch.
Und das haben sie halt früher gemacht. Und deswegen denke ich mir so, okay, irgendwie komisch. Aber ich freue mich über alle Karten, die man da noch mal zusätzlich kriegt. Eine garantierte Karte zu gewinnen ist auf jeden Fall besser als die Möglichkeit, aus einem Pool an Karten was zu gewinnen, meiner Meinung nach. Und alles, was FNM oder Game Day oder Events halt eben aufwertet, wird von mir sehr gerne genommen einfach.
Absolut.
Aber das ist auch schon quasi alles, was wir ankündigungsmäßig zu Kamigawa Neon Dynasty bis jetzt bekommen haben. Abschließende Gedanken zum First Look. Freust du dich auf das neue Set? Hast du richtig Bock?
Das Set kommt ja, das Pre-Release ist ja genau 7 Tage nach meinem Geburtstag.
Hammer.
Das ist sehr schade, finde ich. Jetzt großartig gefunden, wenn es auf meinen Geburtstag gefallen wäre. Weil das wäre ein Geschenk gewesen. Da hätte ich meinen Urenkel noch von erzählt, wenn ich denn jemals Kinder haben sollte. Dann hätte ich meinen Urenkel noch von erzählt, egal ob sie existiert hätten oder nicht. Also das ist, ich freue mich mega, ich bin super hart gehypt auf das Set. Ich freue mich unendlich auf das Set und ich hoffe, dass mich das nicht enttäuscht, weil ich war schon sehr, sehr lange nicht mehr so gehypt auf dem Set.
Ja, das ist krass. Also ich hoffe, bei mir kommt noch ein bisschen der Hype, denn aktuell überwiegen dann doch so meine Gefühle dem gegenüber so, ja, okay, ist halt jetzt Kamigawa wieder, ne? Schauen wir mal, wie das wird. Es hat auf jeden Fall das Potenzial, sehr, sehr cool zu sein. Das will ich auf jeden Fall sagen. Mhm. Und die Grundsteine, sprich, wir bekommen vielleicht halt einen extra Fokus auf FNM. Wir haben neue FNM-Promos. Ist ein neues Set. Vielleicht ist das jetzt so ein Vorzeichen für, jetzt gucken wir mal wieder auf die traditionellen Spieler, die schon ewig dabei sind. Würde ja thematisch eigentlich ganz gut passen. So, aber ich würde sagen, wir nähern uns mal wieder dem Ask Us Anything, eure Fragen, unsere Antworten. Und ihr könnt da gerne auf dem Gamery/Radio Ravnica Discord vorbeischauen. Link dazu in der Videobeschreibung. Falls ihr Fragen an uns habt, an uns persönlich, an Marc und mich, an vielleicht auch nur Marc oder nur mich, zu Magic the Gathering, zu dem, was wir hier so machen oder auch zu was komplett anderem. Wir hatten schon Spielzeughinweise oder Geschenkideen besprochen. Also lasst uns da gerne teilhaben, was auch immer ihr uns wissen lassen wollt. Und da würde ich doch mal eine Frage reinnehmen von dem guten Frankenfuchs beziehungsweise Jens. Der schreibt, er bedankt sich für die Beantwortung der letzten Frage und hat eine Folgefrage dabei, wo wir über eine Card Market App gesprochen haben und dann über Apps zum sortieren. Und er meinte dabei, ich dachte bei meiner Frage aber weniger ans Karten organisieren, sondern eher ans Karten verkaufen. Ich finde das einfach anstrengend, das immer am Handy über den Browser machen zu müssen. Oder gibt es eine App, und die wird mir nicht angezeigt, warum nicht wie eBay oder sonstiges? Gibt es eine Kartenverkaufs-App, die irgendwie mit eingebauten Scanner, die sofort den aktuellen Preis verrät, oder?
Es geht hierbei, glaube ich, weniger ums aktuellen Preise oder sonst was. Es geht wirklich darum, aktiv einfach nur die Karte zu scannen und sie auf Cardmark zu stellen.
Mhm.
Und das gibt es theoretisch, praktisch nicht. Theoretisch gab es mal eine Zeit lang von Cardmark sogar advertiert an Händler, so ein Scanner.
Mhm.
Ob der noch existiert, ich habe keine Ahnung, ich habe seit Jahrzehnten gefühlt nichts mehr davon gelesen.
Mhm.
Und grundsätzlich nein. Ja. Ich würde auch niemandem empfehlen, das mit dem Handy zu machen. PC ist da um einiges einfacher, weil man wesentlich schneller tippen kann, als dass man am Handy das macht. Natürlich, eine App wäre ganz cool zum Scannen. Das Problem ist, die Karte scannen, dann Zustand auswählen, ist dann immer wieder ein bisschen schwieriger. Und also es gibt keine, vor allem nicht für Places wie Card Market und ähnliches, es gibt keine App dafür. Es gibt eine Menge Scan-Apps. Es gibt zum Beispiel, die ich aktuell sehr viel nutze und auch sehr gut finde, die von DragonShield, die Scan-App. Oder Delverlance, wie gesagt. Aber die scannen euch nur, was ihr habt und zeigen euch den Preis auf Card Market und ähnliches an. Aber sie setzt sie nicht auf Card Market zum Verkauf.
Genau.
Und das gibt es als App, wie gesagt, soweit nicht. Und ich glaube auch nicht, dass das in naher Zukunft kommt, weil das wäre eine Datenbank, die wäre abartig. Und wenn dann die Scanner eben versagen, was sehr gut sein kann, dann ist halt doof. Und ich weiß nicht, ob ich so viel Speicherplatz bei mir im Handy hätte, um halt diese Datenbank auf meinem Handy noch zu verwalten und so weiter.
Ja, wobei die könntest du ja dann über den Internet quasi abrufen sozusagen, dass du halt nur eine App designs, ja, die das stimmt. Halt dann für dich übernimmt. Was wir dann quasi auch einfach sagen können, wir übertragen die Frage einfach an unsere Leute von Card Market. Warum gibt es noch keine Card Market Verkaufs-App? Weil ich sehe eigentlich tatsächlich nicht den großen Grund, warum es sowas nicht geben sollte. Und viele Leute, jetzt gerade mit der Companion-App, haben sowieso das Handy dabei, wenn sie irgendwo zocken gehen und tauschen gehen. Ich sehe da eigentlich nur ein positives Ding hinter. Natürlich ist es Investition, natürlich ist es schwierig, aber vielleicht lohnt es sich halt. Aber wir haben auch noch eine weitere Frage von DK31. Der schreibt: Hallo zusammen. Wird es vielleicht irgendwann mal eine Art Marktplatz für Einzelkarten in Arena geben, wo man sein erspieltes Gold Einzelkarten kaufen könnte? Das fehlt mir noch irgendwie, quasi so wie bei FIFA Ultimate Team, so eine Art Transfermarkt. Wie siehst du die Chancen für Arena, dass man sich dort Einzelkarten kaufen kann für Gold?
Ich versuche nette Worte zu finden. null.
Ja.
Wirklich null. Das Finanzsystem von Arena funktioniert anders. Einzelkarten, nein, vor allem nicht mit erspieltem Gold, keine Chance. Wir haben Einzelkarten teilweise gehabt für Historic, diese Bundles. Auch die, ja, die, ich glaube, die ersten paar gab es auch mit Gold, wenn mich alles täuscht.
Kann sein, ja.
Aber das ist schon wieder Anfang des Jahres, das ist schon ewig her.
Ja.
Aber auch die musste man, glaube ich, man konnte die mit Gold, vor allem die ersten holen, das weiß ich noch, da habe ich noch mit jemandem drüber diskutiert, ob sich das lohnt oder ob ich eher eher Geld für bezahlt. Und aber sonst, nee, also sehe ich absolut keine Chance. So funktioniert Arena nicht. Und Arena wird nicht so funktionieren. Und ich glaube, da sind wir uns beide sehr, sehr einig, wenn wir sagen, nein.
Ja, das ist leider auch meine Antwort. Ich sehe momentan bei der aktuellen Strategie, die sie fahren, nicht wirklich, dass sie einsehen, dass die Ökonomie ein Problem ist. Und das an sich ist ein Problem, was deren Wahrnehmung von Kundenschutz oder Käuferschutz quasi angeht. Aber quasi kurz gesagt, eine Möglichkeit, von Gold auf Karten zu kommen, geht's halt nur über die Booster. Eine Möglichkeit von also quasi vom Spielzeit zu Gems zu gehen, das geht meiner Meinung nach nur über einen erfolgreichen Draft. Also ihr könnt Gold durch Quests euch erspielen und dann mit diesen Quests euch quasi oder mit dem Gold dann an Drafts teilnehmen, die dann wiederum Gems raushauen. Das ist so der effizienteste Weg, den ich bisher kenne. Generell sind Drafts auch immer wieder Sachen, die ich in den Kommentaren bei uns lese, wenn wir uns über die Ökonomie aufregen, dass manche Leute sehr, sehr gut damit fahren, aktiv zu draften und sich da halt hier die ganzen Wildcards herholen. Und dadurch, dass sie viel draften, auch nicht viele Wildcards brauchen und dementsprechend sich halt eigentlich immer sehr bereit halten, wenn sie mal Bock haben auf Constructed. Aber ist halt nicht jeder Spieler so, dass er sehr viel draftet. Deswegen ist das so eine schwierige Sache. Ich würde mich freuen, wenn es ein Ökonomie-Update geben würde auf Arena, aber ich sehe es momentan nicht kommen. Dann eine weitere Frage von Franz Kong. Der schreibt, sind Booster tatsächlich random? Oder sind manche Karten Rares, Mythics oder sogar bestimmte Uncommons doch noch seltener als eben häufige oder ihre Rarität verrät? Klingt etwas Aluhut-mäßig, aber je mehr Limited ich spiele, desto mehr beschleicht mich da Zweifel. Ist das Common Sense oder um das Limited-Format zu balancen? Oder wird da so kommuniziert, oder geht's da mehr darum, bestimmte Karten knapper und somit attraktiver zu machen? Oder ist meine Wahrnehmung einfach falsch und es handelt sich hierbei um eine statistische Anomalie? Ich bilde mir das bloß ein. Danke erstmal für die sehr, sehr interessante Frage. Ich glaube, sowas in der Art hatten wir tatsächlich noch gar nicht, was so Aluhut-Theorien angeht. Sehr spannend. Und ich weiß auf jeden Fall, dass das schon mal diskutiert wurde, der Faktor Randomisierung mit Boostern. Was sind deine Gedanken dazu?
Random ist in Boostern nicht vorhanden. Mhm. Kann alleine deshalb schon nicht sein, weil eine gewisse Anzahl an Mythics als Mindestansatz gesetzt wird und eine Mindestanzahl an Rares als Mythic Rares, also als normale Rares. Und jeder Slot hat einen eigenen Slot. Wenn man sogenannte Short Prints mit einberechnet, die wir in Magic erlebt haben, ich erinnere mich da an den Fatal Push, den wir gerade eben auch schon mal besprochen hatten, der in den Boostern in dem UC3-Slot war, also in dem dritten Uncommon-Slot. Und nur dort, wenn du einen Fatal Push hattest, dann war es als vorletzte Karte. Mhm. Und es gibt andere Uncommons, die sowohl im ersten UC-Slot als auch im zweiten UC-Slot waren. Und damit eben eine doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit hatten, in einem Booster vorzukommen, obwohl sie Uncommon sind, wie der UC3-Slot. Das wurde durch Massbox-Openings und durch tatsächlich auch Statistik und Ähnliches bewiesen. Wizards darf dazu natürlich nichts sagen. Also das ist pures, Leute haben es getestet und herausgefunden, dass es so ist. Und das ist wirklich der Fall. Es gibt bestimmte Rares, R1, R2, R3 Slots, im Sinne von, wie oft die Karte, also die Karten auf den Cheats sind immer gleich, aber welche Karten dann wirklich reinkommen, gibt es bestimmte Rares, die eben öfter reinkommen wie andere. Und in den Uncommon-Slots haben die dann eben für den UC3-Slot einen gewissen Cheat, für den UC2-Slot, für den UC1-Slot. Auch schön zu sehen an den Boostern von Crimson Vow zum Beispiel, wo immer die letzte Common eine Flip-Karte war. Wenn jetzt eine Karte sowohl in dem ersten Common-Slot als auch in dem zweiten Common-Slot auf dem Print-Sheet ist, hat sie automatisch eine höhere Wahrscheinlichkeit, in diesem Booster drin zu sein, wie eine Karte, die als Flip-Karte in dem Common-Slot drin ist. Und allein so mathematische Spielereien zeigen, Booster sind nicht random. Die Wahrscheinlichkeiten sind vorgegeben, also sind natürlich random im Sinne von, da sind random Karten drin, klar. Ja. Und aber sie sind mit Wahrscheinlichkeiten gefüllt und das nicht gerade wenig. Und es ist nicht Aluhut, was dabei rumkommt, sondern wirklich viel ausprobieren, viel Logik, viel Mathematik.
Ja, ich glaube, was dahinter steht, was das Ganze so ein bisschen Aluhut-mäßig macht, das sind nochmal unterschiedliche Sache zu der eigentlichen Frage, ob es random ist oder nicht. Es ist nicht random, wie du eben ausgeführt hast, und ich glaube, das ist auch so ein generelles Problem von Random Number Generation generell. Also jeder Computer, der eine zufällige Nummer zieht, hat immer das Problem, dass es irgendwann eine Pattern verfolgt, je häufiger man das so macht. Und das ist halt einfach in der Natur der Sache, dass ein Gerät, was so präzise quasi Sachen berechnen kann, halt nicht wirklich zufällig agieren kann.
Kann nicht.
Und das ist halt eben so der eine Punkt. Dann hast du natürlich diese verschiedenen Slots. Der zweite Teil der Frage mit, dass ein paar Karten, sag ich mal, künstlich verknappt werden mit Absicht, das würde ich wiederum dann sagen, das ist eindeutig Aluhut-Theorie, weil es gab damals bei gerade Fatal Push war so ein Ding, da gab es irgendwie so Rare Uncommons, wurden dann immer betitelt, boah, das muss ja eine super seltene Uncommon sein oder super Uncommon oder so. Das glaube ich nicht, weil das würde implizieren, dass Wizards of the Coast weiß, welche Karte im Constructed Play krass gespielt wird und welche Karte nicht. Und da gibt's mehrere Anzeichen, dass sie das halt nicht unbedingt immer wissen. Und ich glaube, Fatal Push war so ein typischer Fall von, es ist eine starke Karte und die wird wahrscheinlich, oder wussten sie schon, dass sie es auch spielen, deswegen haben sie eine Promo gemacht. Und
aber
das
war
war
ja
dann
nicht
so
nur
ein
Fatal Push.
Zufall.
Also, genau, das ist genau der Punkt. Es war nicht nur Fatal Push in dem Set, sondern alle Karten, die nur im UC3-Cheat waren. Und es gab auch tatsächlich zwei, drei Uncomes, die nur im UC1-Cheat waren. Und das ist halt dann so. Aber ob diese Karte dann wirklich verknappt wird, denke ich nicht. Das, also nicht mit Absicht verknappt. Natürlich wird diese Karte ein bisschen weniger auf dem Markt sein. Da sagen die einfach, ja, es ist halt so. Ähnliches Prinzip mit dem Flair aus Ikoria. Wir haben bei mir auf dem Channel, ich glaube, ist nur eine ganz kleine Zahl. Ich glaube, nur 11 Displays geöffnet. Und wir haben 11 Flares gezogen. Pro Display 1. Das war's. Und ähnliche Anzahl war tatsächlich auch damals bei Fatal Push. Mit ein Fatal Push pro Display war so der Durchschnitt. Und es gibt bestimmt auch andere Uncomes, die genauso selten sind, wo man aber nicht drauf achtet.
Das
weil
stimmt.
Sie werden nicht gespielt.
Ja.
Und Uncomes bedeutet ja eben genau das. Die Karte ist nicht unbedingt häufig. Sie ist nicht selten, aber sie ist nicht häufig. Und wie gesagt, künstliche Verknappung, bin ich bei dir. Ich denke nicht, dass die expliziten sagen, die Karte wird spielbar, die wird Chase ankommen, dann machen wir die, dann hätten sie direkt als Rare gemacht.
Ja, ja, auf jeden Fall. Und es gibt tatsächlich noch einen anderen Fall, den ich auch bei Unboxings immer wieder beobachte, und zwar, dass Booster ähnliche Karten haben, im Sinne von, dass halt die Uncommons sind irgendwie gleich, die Rare ist gleich, oder die Rare und die Foil ist gleich. Und das sind halt auch so weitere Sachen, die wieder diese Slot-Geschichte quasi eben noch mal klar macht, im Sinne von, da sind halt eben manche Karten, die einfach immer wieder zusammengemischt werden und die dann häufiger in gewissen Konstellationen zusammenkommen, als halt eben andere Karten. Aber es ist auf jeden Fall eine
wichtig,
interessante Thematik.
Wichtig, wir reden hier nur von Draft-Boostern aktuell.
Jawohl.
Wir reden nicht von Set-Boostern, die ja sowieso gethemed sind, wie wir wissen.
Ja, das stimmt. Und da können Sie es, das können wir vorstellen, dass das eine gewisse Antwort darauf war, weil sie gemerkt haben, okay, so, da sind gewisse Ungereimtheiten, weil da kann man dann verschiedene Theme-Sheets einfach machen und dann damit die Booster halt eben auffüllen, sodass man ja verschiedene Sachen halt eben zusammenlegt,
genau.
Ganz bewusst.
Das habe ich ja bei mir in einem Booster-Erklärvideo auch ganz kurz erklärt. Draft-Booster versuchen, möglichst ausgewogen alle Farben in einem Booster zu haben.
Ja.
Und allein, dass sie eben rausgucken, dass möglichst kein monogrünes Booster bei oben kommt, heißt schon, es kann nicht random sein. Weil
ja, auf jeden Fall.
Random generated bedeutet, es kann ein Booster sein, was komplett grün ist. Das kann bei einem Draft-Booster nicht der Fall sein. Es muss eine Mischung an Farben drin sein. Und allein das zeigt schon, es ist nicht random.
Auf jeden Fall. Eine letzte Frage noch für heute ist von Stefan Fürstensohn. Der schreibt auf jeden Fall Stefan. Was glaubt ihr, welche Mechaniken werden in Kamigawa Neon Dynasty wiederkehren? Ninjutsu, Splice to Arcane vielleicht? Was siehst du da am wahrscheinlichsten für Thematiken wiederkommen? Oder für, ich sag mal, es bezieht sich auf Keyword-Mechaniken, also jetzt nicht unbedingt
genau,
Ninjas,
es bezieht
das wäre schon.
Auf Keywords, auf Fähigkeiten, die jetzt, die wir noch nicht hatten. Ich hoffe Ninjutsu, ich hoffe wirklich Ninjutsu, weil einfach Ich liebe den jetzt so, es ist Ninja. Splice to Arcane sehe ich tatsächlich weniger. Was gab es sonst noch? Es gab, man hatte noch Karten, die irgendwie zu Länderzug auf die Hand nehmen, das war aber kein Keyword-Ability. Das war, ich weiß gar nicht, was es sonst noch hat. Oh, wir hatten noch hier, wenn ein Spirit stirbt, kannst du ein Spirit mit weniger Mana-Kosten aus dem Friedhofzug auf die Hand nehmen. Wenn sie die wiederbringen, kotze ich. Nee, ich glaube, wenn wird es eine Nähe zu sein und ansonsten werden wir wahrscheinlich neue Keywords sehen. Wir hatten das ja bisher immer so, dass wir so eine Key-Mechanik oder Keywords mehr bekommen haben, wie jetzt zum Beispiel der Flip bei Werwölfen und den Rest war halt dann neu. Und ich glaube, dass das wird hier auch der Fall sein. Ich weiß nicht, hast du andere Meinungen, Gedanken?
Also ich würde mir auf jeden Fall Ninjutsu, ähnlich wie du, auch wieder wünschen. Ich habe halt keine nostalgischen, ich weiß nicht, was damals gespielt wurde, ehrlich gesagt. Deswegen kann ich dazu nicht viel sagen. Ich würde
Mirrodin
mir wünschen.
Ich kann dir sagen, es wurde Mirrodin gespielt, als Kamigawa rauskam, weil Kamigawa so schlecht war, dass niemand spielt.
Es Das kann ich nachvollziehen. Ich würde mir tatsächlich ein bisschen wünschen, dass so halt ne Enchantment, nicht Enchantment, Equipment-Theme vielleicht nochmal kommt, weil die Jitte ist ja eine sehr, sehr bekannte Kamigawa-Equipment. Und ich weiß nicht, ob sie die reprinten, das wäre, glaube ich, ziemlich krass. Aber dass es sowas in der Art nochmal gibt. Also irgendwelche Equipments, irgendwelche Schwerter vielleicht, die dann nochmal ganz cool sein werden, auch in weiß nicht, Commander-Decks oder auch in Modern oder sowas mal zu spielen, weil da könnten, glaube ich, mal noch ein paar neue dazukommen.
Ja, es gibt zu wenig Ninja-Sterne und zu wenig
Ja.
Ninja Schwerter und zu wenig Ninja-Schuriken und so weiter. Gibt ja immer nur eins davon bisher.
Aber wie cool wäre es zum Beispiel, einen Ninja-Stern zu haben, ein Equipment, was quasi darauf aus ist, dass du es unequippst und dann halt irgendwie opferst oder halt der gegnerische Gegner bekommt den, dann hat aber eine negative irgendwie, weil du der
Weil er
Owner der
drin
Karte
hängen
ist,
bleibt oder
aber
so, ja.
nicht der es equipped ist. Sowas halt, das wäre irgendwie witzig, glaube ich. Aber das bringt uns erstmal zum Ende dieser fabelhaften Weihnachtsfolge, die letzte reguläre news-zentrische Folge Radio Ravnica dieses Jahr. Wir haben, wie gesagt, nächstes Mal, nächste Woche, eine Silvesterfolge, passend zu Silvester, die kommt passend zu Weihnachten.
XXL.
Genau, eine XXL-Folge, ich glaube, die geht 1,5 Stunden, wo wir einfach das ganze Jahr Magic the Gathering nochmal zusammenfassen wollen. Was hat uns denn so bewegt? Was waren denn die wichtigsten Themen? Was waren die wichtigsten Sets? Und wie sind wir mit dem ganzen Magic-Thema denn so alles gewachsen? Darum wird es alles nächste Woche gehen. In dem Sinne möchte ich nochmal ganz kurz verweisen auf unsere fabelhaften Patreon-Goldunterstützer, General Götterspeise, Buster Madison und Easy Reader 24. Vielen Dank für euren monatlichen Beitrag und auch generell danke an alle anderen Patreons, die uns da finanziell unterstützen. Wenn das vielleicht was für euch ist, dann schaut doch mal vorbei auf patreon.com/gamery. Alle Links zu Social Media, Twitter, Instagram und so weiter und so fort findet ihr in der Videobeschreibung. Abo nicht vergessen, Folgen nicht vergessen, Like nicht vergessen, positiv bewerten, Fan nicht vergessen. Und natürlich vielen, vielen Dank, Marc, dass du auch diese Woche wieder dabei warst.
Immer wieder gerne.
Und wir hören und sehen uns dann nächste Woche wieder mit unserer Jahresabschlussfolge Radio Ravnica. Haut rein, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.